Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Uncas Gemmecker und ich begrüße heute den Biochemiker und Präsident der Internationalen Selenforschungsgesellschaft ISSR, Professor Lutz Schomburg. Hallo Lutz.
Hallo Uncas.
Schön, dass du hier bist. Freut mich sehr. Wir wollen uns über Mineralstoffe unterhalten, die Bedeutung der Mineralstoffe für das Ver- und Entgiftungsgeschehen sozusagen. Und wir haben uns zwei herausgepickt, hauptsächlich Selen, und wollen ein bisschen auch über Jod sprechen. Und da kennst du dich besonders gut aus. Und bevor wir zu diesem Thema kommen, an dich einfach mal die Frage, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen und uns verraten, wie man Präsident der Internationalen Selenforschungsgesellschaft wird.
Ja, mein Name ist Lutz Schomburg. Ich bin hier Professor an der Charité für experimentelle Endokrinologie, also für die Lehre der Hormone und Hormondrüsen. Und da ist man natürlich mit Selen und Jod ganz schnell. Die Charité ist aber auch oft die Eintrittstür, um eben solch eine Präsidentschaft angeboten zu bekommen. Die Gesellschaft, die International Society for Selenium Research, wurde vor 10 Jahren in China gegründet. Denn gerade in China ist die Selenproblematik aktuell, weil es dort sowohl starken Selenmangel als auch Selenvergiftungen gibt. Das wurde von der chinesischen Regierung erkannt und entsprechend fördern sie intensiv Selenforschung und auch die Gesellschaft, dass man sich trifft mit den internationalen Kollegen, um die neuesten Forschungsergebnisse auszutauschen, aber auch um zu überlegen, wie man den Ausgleich hinbekommt von den Regionen in China, wo der Selenmangel herrscht und entsprechende Krankheiten auftreten, zu den Bereichen, wo ausreichend Selen vorhanden ist.
Ja, okay, du hast ja gerade schon angedeutet, man kann also zu viel und zu wenig haben und das wird von Regierungsstellen als Problem erkannt und man ist bemüht, daran was zu tun. Vielleicht mal so zusammenfassend, welche Bedeutung, vielleicht so als ein oder zwei Sätze, welche Bedeutung hat denn Selen überhaupt für unsere Gesundheit?
Ein oder zwei Sätze ist sehr sportlich.
Ja, als kurz wirklich im Aufzug. Du stehst im Aufzug und fährst vom dritten in den nullten Stock und willst jemand kurz erzählen, warum du dich mit dem Thema beschäftigst.
Die große Bedeutung ist, dass der Körper sich entwickelt hat. Der hat Selenoenzyme entwickelt, die also nur funktionieren, wenn ausreichend Selen da ist. Und wir wissen jetzt von vielen Gesundheitsrisiken, dass die direkt davon abhängig sind, ob man eine ausreichende Selenzufuhr hat oder nicht. Und diese Gesundheitsprobleme umfassen eigentlich die ganzen großen Themen, ob das Diabetes ist, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gerade Immunerkrankungen, also jetzt auch Infektionen, Covid oder auch Krebserkrankungen oder das, wo wir am meisten gemacht haben, Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse. Wenn dort ein Mangel ist, hat man ein höheres Risiko.
Ja, okay. Ja, Schilddrüse ist natürlich für beide Nährstoffe, die uns rausgepickt haben, ein wichtiges Thema. Vielleicht noch so zum Anfang, und lass uns mal reinstarten, welche Bedeutung hat denn eigentlich Selen so im Entgiftungsgeschehen? Was hat es für Entgiftungsfunktionen?
Entgiftung ist natürlich ein besonderes Konzept. Wenn wir überlegen, welche Giftstoffe haben wir, welche kennen wir, ich glaube, das, was vielen Menschen am nächsten ist, sind Schwermetalle. Schwermetalle, die wir entweder über Prothesen in uns haben, die durch verunreinigte Nahrung oder Wasser in unseren Körper gelangen oder die jahrzehntelang als Zahnersatz verarbeitet wurden. Man hat recht überzeugende Studien im Tiermodell, dass Selen und Schwermetalle unlösliche Komplexe eingehen. Es ist noch unklar, ob die denn ausgeschieden werden oder ob die im Körper so deponiert werden, dass sie zumindest nicht mehr ihre redoxaktive Probleme entfalten können, dass sie quasi abgespeichert werden und dadurch dem Körper einfach nicht mehr als Problem zur Verfügung stehen. Und da ist Selen sehr bekannt, gerade für die Schwermetalle Cadmium, Quecksilber, Blei. Dort können sich unlösliche Komplexe bilden. Und entsprechend gibt es auch oft die Empfehlung, gerade von Zahnärzten, ehe man an die Plomben geht, möge man einen guten Selenstatus haben. Oder man kennt es jetzt auch gerade so bei Prothesen im Hüftbereich, dass die erneuert werden, dass man empfiehlt, dass man auf keinen Fall einen Selenmangel haben sollte, denn das würde dazu führen, dass solche Schwermetalle sehr aktiv sind. Das zweite große Entgiftung ist ein Gift, was der Körper selber herstellt, was er auch herstellen muss, was ein Teil der Signaltransduktion, also der Kommunikation im Körper ist. Das sind Peroxide, die Vorstufen von reaktiven Sauerstoffspezies, von den Radikalen, wo dann immer gerne von antioxidativer Aktivität gesprochen wird. Da gibt es Selenoenzyme, die können solche Peroxide verträglich abbauen zu Wasser oder zu Alkohol. Und das sind Substanzen, die dann nicht mehr schaden können. Man muss allerdings auch sehen, dass die Evolution sehr genau kontrolliert, wie viel solcher Peroxide zugelassen werden, denn wir brauchen sie auch fürs Signalisieren. Also man kann sie nicht völlig aus dem Gleichgewicht nehmen. Aber bei einem Selenmangel hat der Körper nicht mehr die Chance, hier die richtige Balance zu finden. Und dann hat man eben diese Effekte, die solche reaktiven Sauerstoffspezies, solche Radikale machen, vorzeitiges Altern oder auch Mutationen in der DNA, gestörte Proteine, gealterte Proteine, die dann entsprechend wieder das Immunsystem auf den Plan rufen und als prädisponierende Faktoren für Autoimmunerkrankungen gelten können.
Ja, du hattest gerade ein wichtiges Stichwort genannt, Balance, das finden wir an jeder Stelle des Körpers, so sehr ich auch wirklich tief in die Themen gehe, finde ich immer dieses Mantra sozusagen, die Balance. Du hattest es anfangs schon gesagt, man kann zu viel, zu wenig Selen haben, also da braucht man schon die Balance und auch im Bereich beispielsweise der freien Radikale, die haben durchaus wichtige Funktionen, zum Beispiel als Immunabwehr, um auch bestimmte Erreger in Schach zu halten, als Kommunikationsinstrument und wahrscheinlich noch für tausend andere Funktionen, die wir noch nicht entdeckt haben. Ja, muss man einfach mal sagen, in der Ehrfurcht vor dem Körper und der unglaublichen Komplexität. Wir haben schon einiges verstanden. Je kleiner wir sehen, desto reingehen, desto mehr finden wir auch. Aber wahrscheinlich geht das vermutlich ins Unendliche sozusagen. Man muss auch das große Bild immer im Auge behalten. Und da geht es immer um eine Balance. Ganz, ganz wichtiges Thema. Wie sieht es denn heute?
Ja. Aber da kann man durchaus überlegen, wo befinden wir uns bei dem Spektrum, das diese Balance betrifft. Und gerade die beiden Atome, Ionen, die wir heute besprechen, also Selen und Jod, da ist Europa nach allen Definitionen, die wir so durch weltweite Vergleiche oder auch durch Kohortenstudien haben, eher am unteren Ende angelangt. Das heißt, für uns heißt Balance im Augenblick für Jod und Selen in Deutschland zumindest den Mangel vermeiden. An den Bereich der Balance, wo es zu viel an Versorgung wäre, gerät man unter Normalumständen nicht heran. Da muss man schon massiv selber aktiv werden, um diese Balance quasi mit überschüssiger Versorgung zu stören. Oder man muss Pech haben, das gibt's auch, da gibt's immer Beispiele, dass zum Beispiel Nahrungssupplemente auf den Markt kommen von neuen kleinen Firmen, bei denen hin und wieder die Qualitätskontrolle wohl nicht optimal funktioniert und wo man denn eine andere Dosis abbekommt, als man eigentlich wollte. Aber sagen wir mal, in Deutschland eigentlich ist die Balance bei Selen und Jod, dass wir oft entscheiden müssen, sind wir im Mangel oder sind wir da, wo es ausreichend ist. Und insofern laufen wir im Augenblick bei dieser Waage wenig Gefahr, uns überzuversorgen.
Ja, okay. Ich persönlich habe es geschafft. Wobei die Frage ist, wie testet man denn vernünftig? Gleich die Frage an dich weitergeleitet. Also wie kann man den Selenstatus, bleiben wir mal bei Selen, den Selenstatus vernünftig testen?
Das ist einfach ein großes Problem. Man hätte es gerne wie, was weiß ich, beim Jod, wenn Mangel ist, dass man dann merkt, es bildet sich ein Kropf oder man hat die typischen Erscheinungen der Hypothyreose, also des Schilddrüsenmangels, dass man Gewicht zulegt, eher träger wird, eher ein bisschen auf der grauen Seite der psychischen Zufriedenheit. Beim Selen sieht man das nicht. Wenn man einen Selenmangel hat, wird man den nicht erkennen können an Symptomen, die wir klinisch fassen können. Das heißt, wir können zwei Strategien fahren. Entweder wir gehen davon aus, weil es allen so geht, dass wir an der Grenze zum Mangel leben und suchen deshalb unsere Nahrungsmittel so, dass sie uns ausreichend mit Selen versorgen oder ein Supplement. Oder wir müssen tatsächlich hingehen und messen. Und messen gibt es verschiedene Biomarker. Wir selber sind große Freunde hier in der Forschung des Selentransportproteins. Das wird in der Leber gemacht, je nachdem, wie viel Selen man über die Nahrung aufgenommen hat. Das schwimmt durchs Blut und gibt einen ziemlich robusten Wert des eigenen Selenstatus. Man kann alternativ, um den Mangel zu erkennen, auch das gesamte Selen im Serum bestimmen. Diese beiden Werte korrelieren gewöhnlich gut. Das heißt, beide würden einem anzeigen können, ob man einen starken Mangel hat oder eher nicht. Aber am Messen kann man beim Selen leider nicht vorbei. Man kann es nur prophylaktisch vermeiden, indem man eben entsprechend sich gut versorgt. Wenn man es aber nicht sicher weiß und das Gefühl hat, man versorgt sich nicht gut oder man hat eine chronische Erkrankung, dann wird man früher oder später mal messen müssen, wenn man es sicher wissen will.
Ja, was wäre von einer Vollblutanalyse zu halten?
Das geht auch. Also Mangel erkennt man eigentlich in allen Matrizes. In China haben wir zum Teil jetzt aufgebaut, dass man auch Haaranalysen macht, weil natürlich ein Haar als so eine wachsende extrazelluläre Entität ein guter Langzeitmarker darstellt oder Fingernägel, Fußnägel. Bei uns haben wir das Problem, dass da oft kosmetisch natürlich die Werte verfälscht wurden durch gefärbte Haare. Gerade Shampoos, die gegen Schuppen aktiv sind, haben Schwefel und Selen. Das heißt, da würde man natürlich auch den Wert verfälschen. Oder wenn man Maniküre, Pediküre betreibt, dann ist natürlich der Wert aus einem Fuß- oder Fingernagel nicht mehr stimmig. Das heißt, man muss denn doch Richtung Serum, Plasma oder Vollblut.
Okay. Ich habe das letztes Jahr getestet bei mir im Vollblut und der Zielbereich ist 100 bis 140 Mikrogramm pro Liter. Ich lag bei 232. Das war letztes Jahr und jetzt habe ich vor kurzem nochmal nachgetestet. Jetzt bin ich bei 157. Das ist nur noch so ein Hauch, sage ich mal, oben drüber. Da würde ich mal sagen, bin ich wahrscheinlich schon mehr oder weniger im grünen Bereich, also hier im gelben, aber das ist ja auch immer nur die Durchschnittsbevölkerung, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Wie es dazu kam, sage ich dir später. Ich habe jetzt erstmal keine großen negativen Erscheinungen davon gehabt, aber vielleicht gehen wir mal darauf ein. Was wären denn die Folgen von einer Selenvergiftung?
Was wir bis jetzt kennen beim Menschen, es gibt Suizide mit Selen. Das ist in Amerika mitunter an der Tagesordnung. Dort wird die sogenannte Gun Blowing Solution genommen. Wir wissen alle, das sind Freunde von Waffen. Viele von denen, und damit die so schön ein bisschen bläulich schimmern, haben die eine sehr saure Lösung, in der auch selenhaltige Präparate sind. Wenn man die trinkt, dann hat man halt entweder die Vergiftung durch die hohe Selendosis oder dadurch, dass der gastrointestinale Trakt perforiert wird. Das ist sicher qualvoll. Das ist nichts, was man empfehlen sollte. Wenn solche Supplemente falsch berechnet werden, da gibt es auch Studien, gerade aus den Staaten. Da gab es 100 Menschen, die betroffen waren. Die hatten statt 200 Mikrogramm pro Pille 30 Milligramm pro Pille, also fast das Tausendfache. Das haben die über Wochen genommen und viele, die es gut meinten, natürlich auch mehr als eine. Glücklicherweise ist keiner davon gestorben. Das heißt, glaube ich, eine wichtige Message heute, der Körper ist relativ robust.
Es gab die letale Dosis liegt doch ziemlich...
Die liegt weit oben. Es gab jetzt auch einen Bericht einer Schwangerschaft, in der in dieser Größenordnung 30, 40 Milligramm genommen wurde. Die Frau hat Selenose, also diese Selenvergiftungssymptome gezeigt, aber das Kind kam pünktlich zur Welt und hatte keinerlei Auffälligkeiten. Also auch da nochmal eine evolutionär gut ausgebaute Barriere, um das ungeborene Leben zu schützen. Aber die Symptome selber sind in erster Linie das, was man auch aus dem Tierreich kennt, dass die Hufe weich werden. Bei uns wären das Veränderungen der Finger- und Fußnägel und dass die Haare ausfallen. Ansonsten je nach Verbindung noch ein bisschen kardiovaskuläre Problematik, psychische Problematiken, Unwohlsein. Aber das sind mitunter Sachen, die werden zwar in Amerika berichtet, manchmal noch Jahre später, wo man aber auch nicht weiß, ob da nicht ein Rechtsanwalt im Hintergrund ist, der jetzt unbedingt noch irgendwas gesehen haben will, um entsprechende Schadensersatzsprüche Ansprüche durchzusetzen.
Ja.
Bis jetzt wissen wir, dass die Sachen reversibel sind. Also wer aufhört mit einer zu hohen Selenzufuhr, weil er merkt, die Fingernägel werden brüchig oder die Haare fallen aus, da haben wir bis jetzt den Eindruck, dass es dann auch wieder in den Normalrhythmus zurückkommt. Große Studien gibt es dazu nicht, aber man kann zumindest sagen, dass eigentlich der Körper einem anzeigt, wenn es zu viel ist.
Warum machen die Chinesen sich dann Sorgen?
Weil eigentlich das, worüber sie sich Sorgen machen, ist der Selenmangel. Und sie haben jetzt den Luxus, dass sie auch Bereiche haben, wo hohes Selen ist. Ist zum Beispiel Enshi, die Stadt Enshi. Die nennt sich auch The World Capital of Selenium. Also wenn man dort aus dem Flughafen geht, dann sieht man schon die großen Selenplakate. Die haben Selen angereicherten Tee, Selen angereicherten Schnaps. Die haben Zwiebeln, Reis, Mushrooms, was immer man denken kann als Selen angereicherte Form, weil der Boden sehr selenreich ist. Und nun ist die Hauptsorge der Chinesen, wie kriege ich diese selenreichen Produkte zu denen, die es brauchen. Das heißt, ehe ich jetzt die Menschen mit Tabletten oder Supplementen versorge, geht es nicht auch, dass wir einfach die Nahrungsmittel ein wenig von rechts nach links bewegen, sodass die, die in den selenreichen Bereichen leben, eher Nahrungsmittel bekommen, die von außen importiert werden und nicht so selenreich sind, während die in den Mangelgebieten genau diese Nahrungsmittel bekommen, die in dieser selenreichen Region angebaut werden. Das wäre in meinen Augen eine sehr elegante Art und Weise, so ein Defizit und Überschuss auszugleichen.
Okay, ist auch eine sehr schöne Region. Wir haben einen schönen Canyon da. Da kann man also, wenn man mal einen Selenmangel hat, dann kann man mal Urlaub dort machen. Kann ich absolut empfehlen. Ich war da noch nicht, aber.
Aber der Selen-Tee zum Beispiel, wir haben ihn natürlich analysiert. Ich trinke sowas auch. Das Selen ist in den Blättern drin, aber beim Aufgießen des Tees geht nur ganz, ganz wenig raus. Das heißt, werbemäßig ist eine tolle Idee. Würde man aus diesen Teeblättern einen Salat machen, würde es auch ankommen. Aber so, wie es sich im Augenblick darstellt, würde ich nicht sagen, dass das eine valide Quelle ist, um seinen Selenbedarf zu decken.
Okay. Wie man den decken kann, da sprechen wir gleich noch drüber, welches die besten Formen sind, wo man sie herbekommt, wie viel und so weiter. Lass uns jetzt mal so ein bisschen einsteigen, ein bisschen nochmal genauer. Du hattest eben gesagt, okay, wow, Selen hat mit Diabetes zu tun, Herz-Kreislauf, Immun, Krebs, Autoimmun. Es ist in der DNA platziert, hast du nicht gesagt. Das ganze Hormonsystem ist davon betroffen, Schilddrüse, wichtiger Parameter. Pick dir mal was raus nach Geschmack sozusagen, was dir besonders am Herzen liegt und dann erklär uns mal so ein bisschen, wo da die Rolle und Wichtigkeit des Selenes liegt.
Ja, wir können ja die Schilddrüse gerne nehmen, weil dann sind wir auch gleich beim Jod und können vielleicht die beiden Elemente gemeinsam betrachten, denn das muss man eigentlich. Mhm. Die Schilddrüse ist das Organ im Körper, was das reichste Organ ist für Jod, das ist naheliegend. Denn die Schilddrüsenhormone enthalten Jod, aber auch für Selen. Und das war zunächst mal überraschend. Eine Ursache könnte sein, dass die Schilddrüse auch das einzige Organ ist, was solch ein Gift herstellt wie Wasserstoffperoxid, also H2O2, was man gerne nehmen kann in der ästhetischen Medizin, um die Zähne wieder antarktisch weiß zu bekommen oder die Haare blond zu bekommen. Dieses Molekül ist so aggressiv, das ätzt alle Farben weg und was in übrigen Farbe ist, weiß. Warum macht die Schilddrüse jetzt bewusst selber solch ein starkes Oxidationsmittel? Die Schilddrüse will Jod benutzen und Jod, was durch unser Blut schwimmt, schwimmt dort, egal in welcher Form wir es aufgenommen haben, früher oder später als Jodid herum. Und das ist auch das, was von Zellen gezielt aufgenommen wird. Dafür gibt es den sogenannten Natrium-Jodid-Symporter. Das heißt, der nutzt den Natrium-Gradienten in die Zelle, um das Jodid aufzunehmen. Und die Schilddrüse exprimiert den und kann so Jodid aus dem Blut heraus akkumulieren. Aber dieses Jodid, wenn wir mit Albert Camus reden wollen, mit Sisyphos, der den Stein den Berg runterrollt, Jodid ist eigentlich ein glückliches Ion, denn es hat ein extra Elektron. Es ist eigentlich in der siebten Hauptgruppe mit dem extra Elektron, ist es wie ein Edelgas. Das heißt, Judith ist glücklich und möchte gar nicht in Schilddrüsenhormonen enden. Das ist so ähnlich wie Chlorid. Unser ganzer Körper ist voll mit Chlorid, aber Chlorid geht in keine organischen Verbindungen. Damit die Schilddrüse jetzt dieses Judith überhaupt verarbeiten kann, muss es ihm ein Elektron entreißen. Das nennt sich Oxidation, wenn man etwas entreißt. Und das stärkste Oxidationsmittel ist das Wasserstoffperoxid. Also produziert die Schilddrüse Wasserstoffperoxid, um Judith zum elementaren Jod oder sogar zum positiv geladenen Jod zu oxidieren. Und dieses kann sie dann verarbeiten, kann sie an Uracilreste hängen, damit das T3 und T4, also die Schilddrüsenhormone der Schilddrüse, entstehen. Nun kann es aber auch sein, dass die Schilddrüse natürlich zu viel von dem H2O produziert. Und die effektivsten Enzyme in unserem Körper, die H2O2 abbauen können, sind die Glutathionperoxidasen. Der Name ist lang, aber es steckt da drin, Peroxidase, das heißt Peroxide werden über Wasser lysiert, Peroxidase. Und Glutathion, weil Glutathion ist das Coenzym, was sie wieder regeneriert, wenn sie beim Abbau des H2O2 quasi wieder in den Ausgangszustand zurückbewegt werden. Und so führt es eben dazu, dass Selen als zentrales Atom dieser Enzyme entscheidet, wie viel Glutathionperoxidasen gemacht werden können. Und wenn wir jetzt einen Selenmangel haben, dann könnte man sich vorstellen, dass wir nicht ausreichend dieser schützenden Glutathionperoxidasen synthetisieren können. Das würde dazu führen, dass zu viel H2O2 in der Schilddrüse dort die Strukturen verändert, sodass sie das Immunsystem erkennt. Und wenn das Immunsystem körpereigene Strukturen in der Schilddrüse erkennt, dann haben wir eigentlich den Beginn der autoimmunen Schilddrüsenerkrankung. Ob es denn zu einem Morbus Basedow oder einer Hashimoto-Thyreoiditis führt, das ist dann nicht mehr in unserer Hand. Dass das tatsächlich so ist, haben wir vor 3 Jahren zeigen können, eben in China, wo wir große Studien, also von fast 7000 Probanden, verglichen haben, die in einem selenarmen Bereich wohnen, und das waren Bauern, die auf dem Land wohnen, mit einem Bereich, wo der Boden selenreich ist. Und jetzt haben wir uns einfach nur gefragt, dadurch, dass die gleiche Genetik haben, die gleichen Tagesablauf, die essen gern das Gleiche, die trinken alle grünen Tee, sehen wir denn jetzt mehr Schilddrüsenerkrankungen bei denen, die ein Leben lang auf diesem selenarmen Boden aufwachsen? Und das war der Fall. Ungefähr doppelt so hoch war die Rate an subklinischer Hypothyreose, also der Unterfunktion der Schilddrüse, aber auch an der autoimmunen Schilddrüsenerkrankung, der Thyreoiditis, also der Hashimoto-Form der entzündlichen Schilddrüsenerkrankung. Und das ist bis jetzt eigentlich der klarste Beweis im Menschen, dass Selen limitierend ist. Und wenn es limitiert, dann ist die Schilddrüse eins der ersten Organe, die in Gefahr sind.
Ja, ich fasse nochmal zusammen. Du hast gesagt, die Schilddrüse produziert Wasserstoffperoxid, H2O2, um quasi das als freies Radikal dem Jodid, das Jod zu entreißen. Das Elektron zu entreißen. Und Selen ist hier sozusagen der ausgleichende Faktor.
Ja? Genau, und für die Balance.
Für die Balance. Also der Selen entscheidet, und wenn Selen nicht da ist oder nicht ausreichend da ist, dann weiß die Schilddrüse sozusagen nicht, wann gut ist. Und da sind wir wieder beim Stichwort Balance. Also wir brauchen eine Balance von Selen, um auch mit dem Jod und überhaupt mit den Schilddrüsenhormonen dann letzten Endes auch dann wieder, ne, das ist ja so eine Kette quasi, dann letzten Endes in der Balance zu sein. Und du hast jetzt schon viele Stichpunkte auch was angedeutet, was die Funktion, die Schilddrüse hat, die Schilddrüsenhormone, da geht es um Energiestoffwechsel, da geht es um
auch Wachstum, Entwicklung bei Kindern, ja. Aber ganz wichtig, psychisches Wohlbefinden. Schilddrüsenmangel ist immer einhergehend mit Unglücklichsein und das tut nicht Not.
Ja, und das ist ja heutzutage fast eine Epidemie. Ich weiß, dass ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland Schilddrüsenhormone zu sich nimmt. Ja. Entweder der Bevölkerung oder der Frauen, ich bin mir nicht ganz sicher.
Der Frauen vielleicht.
Wahrscheinlich der Frauen. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr hohe Zahlen. Und da ist es sicherlich, wäre es zumindest interessant oder wichtig, da zu schauen, wie ist der Selenstatus, denn viele dieser Dinge sind sicherlich so nicht notwendig. Ist das schon so das Wichtigste, was man wissen muss zum Thema Selen, Jod und Schilddrüse?
Na, vielleicht noch ein Aspekt, den versuche ich so einfach wie erlaubt darzustellen. Gerade endokrine Drüsen produzieren ja Hormone, die die Zelle, die das Gewebe verlassen, um über das Blut andere Bereiche des Körpers zu erreichen. Und wenn die eine Proteinnatur haben, dann werden die in der Zelle in dem sogenannten endoplasmatischen Retikulum synthetisiert. Das ist der Bereich, da werden die Hormone, die Proteinhormone oder Peptidhormone gemacht. Aber dort findet auch eine Qualitätskontrolle statt. Denn die Zelle möchte nur die richtigen Hormone rauslassen und keine, die falsch gefaltet sind. Wenn eine Zelle unter besonderem Stress steht, kann es sein, dass sie falsch gefaltete Proteine herstellt oder zu kurze Proteine, wenn bestimmte Bausteine fehlen. Und hier gibt es wiederum Selenoproteine, die also auf Selen angewiesen sind, die ganz entscheidend in der Qualitätskontrolle beteiligt sind. Das heißt, bei einem Selenmangel funktioniert auch die Qualitätskontrolle nicht richtig von den Proteinen, die aus der Zelle nach draußen gehen oder auf der Zelloberfläche sitzen. Und wenn die Qualitätskontrolle bei der Faltung, bei der richtigen Konformation von Proteinen nicht funktioniert, dann sehen die Proteine komisch aus, dann kommt das Immunsystem, erkennt sie und damit haben wir dann wieder das erhöhte Risiko für Autoimmunerkrankungen. Das ist jetzt also auch über genetische Studien gezeigt worden mit einem Selenoprotein, was in dieser Qualitätskontrolle essentiell ist. Wenn dort von zu wenig produziert wird, dann haben wir ein höheres Risiko für diese Autoimmunschilddrüsenerkrankung. Also das ist nochmal ein zweiter, ganz unabhängiger Weg, der aber auch ganz entscheidend ist, um zu erklären, warum gerade der Selenmangel nicht nur für die Autoimmunschilddrüse, sondern auch für Rheuma, für multiple Sklerose, für Typ-1-Diabetes, für viele dieser Autoimmunerkrankungen ein Risikofaktor darstellt.
Kannst du mal kurz erklären, was sind das für Proteine, die da von der Zelle gefalten werden?
Das sind alle Proteine, die entweder auf die Zelloberfläche gelangen als Rezeptoren oder als extrazelluläre Matrix oder eben, wenn es eine hormonproduzierende Zelle ist, sind das die Hormone, die die Zelle freisetzt. Sowas wie das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse oder eben Hormone, auch die die Leber macht, die der Muskel macht, das Irisin, die dort für den Energiestoffwechsel zuständig sind.
Also eine ganze Menge Sachen sozusagen, die eine wichtige Funktion spielen. Also die Fähigkeit des Körpers, die Proteine vernünftig zu falten, ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Sobald die Proteine, also ein ungefaltetes Protein ist völlig funktionslos und sobald es irgendwie deformiert ist, ist es dann auch nicht mehr funktional. Und du hast gesagt, der Körper erkennt das und also erkennt es eben halt nicht oder erkennt es als etwas Fremdes dann an
Genau.
und ja,
Dann
richtet
wird
sich dann dagegen.
es ein Antigen und das Immunsystem erkennt das, macht Autoantikörper gegen körpereigene Proteine, nur weil sie falsch gefaltet sind. Und diese Autoantikörper sind ja das Diagnostikum, das Prinzip von Autoimmunerkrankungen.
Ja, also ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und hier hast du gesagt, Selen macht da die Qualitätskontrolle. Das heißt, wenn da was falsch gefaltet ist, dann kommt das nicht raus, dann muss das nochmal rein in die Fabrik sozusagen.
Ganz genau, dann wird es zurückgepumpt und dann wird es abgebaut.
Ja, unglaublich. Ja, sehr, sehr spannende Aspekte. Also das ist schon Grund genug, da kann man eigentlich schon hier das Interview beenden, so ungefähr, dass man sagt, okay, habe ich jetzt verstanden, Selen ist wichtig, wollen aber noch ein, zwei Sachen nachlegen. Du hattest das Immunsystem ist ja in aller Munde sozusagen. Was hat das für eine Bedeutung im Immunsystem?
Ich glaube, ein schönes Beispiel, was jeder gut kennt, waren immer unsere Grippewellen, die so zum Winter hin über die ganze Welt geschwappt sind. Und es gibt gute Hinweise, dass einige dieser sehr humanpathogenen Virusstämme sich eben wiederum in diesem selenarmen Gebiet Chinas herauskristallisiert haben. Denn wenn dort die Menschen mit niedrigem Selenstatus leben, dann machen sie nicht ausreichend Enzyme, die dieses H2O2 abbaut. Und das ist natürlich auch ein Mutagens, also eine Substanz, die die DNA verändern kann, die Mutationen einführen kann. Die können entweder zum Krebs führen oder wenn man viral befallen ist, kann das dazu führen, dass das Virus intensiver mutiert und verschiedene Varianten ausbildet. Und diese Varianten konnten denn wohl immer gut ausgebildet werden in den Bereichen, wo der Selenmangel ist, weil eben der Körper dort eine höhere Mutationsrate hat. Und die wurden dann gewöhnlich über die Welt verteilt. Dass da tatsächlich was dran ist, das zeigt die sogenannte Keshan-Erkrankung in China. Das ist so eine virale Kardiomyokarditis, also eine Herzmuskelerkrankung, die mit einer Entzündung einhergeht, die durch einen Virus ausgelöst wird. Und wenn man das in Mäusen repliziert, dann sieht man, wenn die Mäuse selenarm sind, wird es sehr schnell eine sehr schwere Erkrankung. Wenn die Mäuse gut mit Selen versorgt sind, ist die Erkrankung sehr milde. Und so hat man in diesen selenarmen Bereichen mit Selen supplementiert. Und diese Erkrankung konnte man weitgehend jetzt ausradieren, kann man geradezu sagen. Das Gleiche gilt für die sogenannte Cushing-Beck-Osteoarthritis, auch so eine Immunerkrankung der Knochen, der Gelenke, des Knorpels. Und auch dort hat man gesehen, dass der Selenmangel dieses Immunsystem überaktiviert. Das heißt, die Balance für das Immunsystem war wieder nicht erreicht, weil Selen fehlte. Und durch die jetzigen Supplementationsprogramme, dort kann man auch Selen ins Salz tun, wie wir es mit dem Jod machen, hat man es hinbekommen, dass diese vorher endemische Erkrankung, die Millionen betraf, jetzt nur noch sehr, sehr selten ist.
Ja, kennst du zufällig den Selengehalt des Bodens in Wuhan?
In Wuhan, ja, es gibt gute Studien, die den Selengehalt zeigen. In Wuhan ist tatsächlich eine Region mit niedrigem Selengehalt. Es gab dazu in diesem Jahr im Juli eine Publikation im American Journal of Clinical Nutrition. Und dort hat man korreliert, wie stark die Covid-Erkrankung ist, anhand des Selengehaltes der Populationen in verschiedenen Regionen Chinas. Und man konnte linear zeigen, dort wo der Selenmangel war, waren die schwersten Krankheitsverläufe. Das klingt erstmal unglaublich, aber die Daten sind solide, sind auch sehr gut publiziert. Wir waren eher interessiert hier in meiner Arbeitsgruppe, wie sieht es bei einzelnen Patienten aus, wenn jetzt nicht die Region betroffen ist, sondern ein Mensch wie du und ich. Und wir haben dasselbe sehen müssen, dass also die mit dem stärksten Selenmangel auch die waren, die dann verstorben sind bei der ersten Welle der Covid-Erkrankung im März, die uns hier in Deutschland heimsuchte.
Okay, also noch ein weiteres Korrelat. Es gibt ja da viele, erste Stadt mit 5G und so weiter, gibt es sehr viele Gründe und Theorien und ja, wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Spannend trotzdem, also wir sehen, definitiv gibt es eine Verbindung zum Immunsystem. Selen spielt da eine wichtige Rolle und das Immunsystem jenseits von Covid und Co. Ist ja unser Austausch mit der Welt und da brauchen wir alle Mineralstoffe. Unter anderem Selen, die anderen natürlich auch, aber Selen spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ja, was möchtest du noch herausgreifen? Du hattest zum Beispiel auch von Krebs gesprochen.
Ja, Krebs, eins meiner Lieblingsthemen, weil ich mich gerne darüber aufrege, was passiert ist. Es gab mal eine wirklich sensationelle Studie, die wurde 1996 publiziert, die sogenannte NPC-Studie. Nutritional Prevention of Cancer Studie, also eine Präventionsstudie, um sich vor Krebs zu schützen. Es wurden dort über 1000 Amerikaner eingeladen, die vorher einen Hautkrebs hatten und man wollte sehen, ob man, wenn man denen Selen gibt, was gerade in der Haut für die Glutathionperoxidasen, zum Beispiel bei Sonneneinstrahlung, die Radikale abbaut oder das H2O2 abbaut, dass keine Radikale entstehen, ob die dann geschützter sind. Man hat das ungefähr 5 Jahre lang durchgeführt, über 1000 Menschen, randomisiert, kontrolliert, geblindet, also eine sehr saubere Studie. Man sah keinen Effekt auf den Hautkrebs, aber man sah eine fast halbierte Inzidenz von Lungen-, Nieren- und Darmkrebs und auch Prostatakrebs. Nun war das unglaublich, weil solch ein Supplement, was so günstig ist, dass man damit tatsächlich die Krebsinzidenz halbieren kann. Das wollte nicht in ganz viele Köpfe hinein und will es auch heute noch nicht. Um das jetzt zu prüfen, hat man danach die teuerste Prostata-Präventionsstudie ever aufgelegt. wo man Prostatakrebs durch eine Selen- oder Vitamin-E-Gabe verhindern möchte, mit über 32.000 Probanden und um die 100 Studienzentren. Und in dieser Studie sah man jetzt keinen positiven Effekt auf Prostatakrebs. Das heißt, obwohl die Leute extra Selen nahmen, war die Prostatarate unverändert. Eine Ursache, und das ist auch wohl die wahrscheinlichste, ist, dass ich inzwischen die Bedeutung des Selens so gut rumgesprochen hatte, dass es sehr viele Supplementierungen, auch versteckte Anreicherungen in den USA gab. Die Region war auch eine andere, aus der rekrutiert wurde. Es führte dazu, dass gar kein Proband mit einem Selenmangel mehr in dieser Prostata-Studie aufgenommen wurde. Und dann ist es auch naheliegend, dass man dort keinen positiven Effekt sieht. Und das Zweite, das haben wir vor letzten Monat publiziert, dass gerade Prostatakrebs ein Krebs ist, der kaum selenabhängig ist. Genauso wenig wie Brustkrebs. Das sind die zwei großen Krebsarten, die wir uns letztes Jahr und dieses Jahr angeschaut haben. Wohingegen so etwas wie Darmkrebs, was Mann und Frau betrifft, oder Leberkrebs, sehr, sehr stark selenabhängig sind. Und wenn ich sage selenabhängig, heißt das, wir haben uns Studien angeguckt, wo wir Proben haben von gesunden Menschen von vor 20 Jahren. Die sogenannte EPIC-Studie, das war eine 500.000 Probanden, die in Europa dort aufgenommen wurden. Und jetzt guckt man nach 20 Jahren, wer hat denn Darmkrebs entwickelt oder Leberkrebs. Man nimmt die Proben von der Zeit, wo die Menschen gesund waren. Man matcht dazu, also man sucht sich gesunde Probanden, die gesund geblieben sind, die aber genauso alt sind, genauso groß, selbes BMI aus derselben Region. Und dann schaut man, unterscheiden die sich denn im Ausgangsselenwert? Und das war eben nicht der Fall bei Prostata, nicht der Fall bei Brustkrebs, aber bei Darmkrebs und ganz, ganz stark bei Leberkrebs. Und Leber ist das Organ, was wirklich für uns entgiftet. Und das Organ, was unser Selen, was wir aufnehmen, als erstes aufnimmt und umbaut in diesen Selentransporter, Selenoprotein P. Und deshalb ist auch die Leber das Organ, wo man die stärksten Effekte vom Selenmangel auf die Lebergesundheit sieht.
Ja, wie wirkt sich das dann bei der Leber aus, wenn man einen Selenmangel hat?
Also was wir zeigen konnten, wenn man die Probandenanteil einteilt in Drittel, also das sehr gut selenversorgte obere Drittel, das mittlere Drittel und das schlecht selenversorgte untere Drittel, dann hat das untere Drittel ein 10-mal höheres Risiko für hepatozelluläres Karzinom, also für die böse Leberkrebserkrankung. Faktor 10, allein nur dadurch, dass zu wenig Selen täglich aufgenommen wird. Wenn man das bei uns korrigieren könnte, dann würden die Raten an Leberkrebs und auch die Raten, die dort entsprechend für Transplantationen anstehen, aber drastisch gesenkt werden. Mhm. Jetzt haben wir nur das Problem, dass diese riesige, teure amerikanische Studie nichts Positives gebracht hat. Das heißt, wenn ich jetzt losgehe und möchte Fördergelder haben, um genau diesen Aspekt zu zeigen, dass Risikopatienten für Leberkrebs durch eine Supplementation diesen Krebs wahrscheinlich nicht entwickeln, dann werden mir die Reviewer, die sich nicht ganz im Detail damit beschäftigt haben, vorwerfen, das macht doch gar keinen Sinn. Die Amerikaner haben mit der großen Studie schon gezeigt, dass Selen nichts mit Krebs zu tun hat. Und das ist natürlich sehr schade, dass diese teure, gut geführte Supplementationsstudie falsch aufgebaut war, weil man keine selenmangeligen Probanden hatte und das falsche Organ adressierte. Und deshalb behindert das meine heutige Forschung.
Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Also es gibt auch keinen positiven Effekt von Supplementierung, wenn man keinen Mangel hat. Also da geht es wieder um die Balance, das ist Quatsch. Aber man kann mit einer Supplementierung oder man kann mit einem vernünftigen Spiegel halt ziemlich viel erreichen. 10-mal weniger Gefahr, Leberkrebs zu bekommen beispielsweise. Und Leber als eines der wichtigsten Entgiftungsorgane natürlich da ein zentrales Thema.
Da kann ich vielleicht noch ein schönes Beispiel geben zur Schilddrüse und zur Schwangerschaft. Denn in der Schwangerschaft ist es so, dass die Evolution eingerichtet hat, dass natürlich die werdende Mutter in erster Linie sich um ihr Kind kümmert, auch um ihr Ungeborenes. Und wir hatten eine Studie mit polnischen Kollegen, die dort einen sehr schlechten Selenstatus haben. Und man sah, wie drastisch die Mutter im Selenstatus verlor, vom ersten Trimester über das zweite zur dritten bis zur Geburt. Das heißt, selbst eine schlecht versorgte Mutter gibt ihr Selen noch dem werdenden Kind, weil es eben für die Entwicklungsprozesse das Selen braucht, auf Kosten der eigenen Gesundheit. Und wir wissen alle, viele Frauen entwickeln nach der Entbindung eine neu auftretende entzündliche Schilddrüse, die sogenannte Postpartum Thyroiditis. Und dort gab es auch eine schöne, große, randomisierte Supplementationsstudie mit Selen in Italien, was in Europa liegt und auch Selenmangelversorgung hat. Und dort sah man sehr schön ungefähr eine Halbierung des Auftretens dieser sehr erschreckenden Postpartum Thyroiditis und auch der bleibenden Schilddrüsenproblematik. Das heißt, gerade in der Schwangerschaft haben wir so ein Fenster, wo jemand, der vielleicht vorher noch gerade so an der Grenze der Balance ist, dadurch, dass sie das Kind versorgen muss, das Ungeborene und auch hinterher beim Stillen, fällt solch eine Frau, wenn sie nicht dagegen angeht, in einen starken Selenmangel. Beim Jod wissen wir es, da ist es genau analog. Da haben wir aber auch die Vorgaben, stark während der Schwangerschaft die Jodaufnahme zu erhöhen. Beim Selen ist das leider noch nicht angekommen. Aber wir haben gerade eine Studie von 2000 werdenden Müttern hier, die wir derzeit analysieren, wo wir auch die Daten haben zur Kindesentwicklung, motorisch und psychisch. Und dort werden wir, glaube ich, diesen Punkt nochmal sehr offensiv darstellen können und darlegen können, dass das eigentlich nur sinnvoll ist und damit auch keine Gefahren verbunden sind, wenn man in der Schwangerschaft diesen extra Selenbedarf durch die zweite Person auch entsprechend deckt.
Ja, genau. Beim Jod wissen wir das schon, beim Selen noch nicht so richtig. Die Mutter, man sagt ja manchmal so, die muss für zwei essen. Das ist natürlich kalorisch Quatsch, aber was die Mineralien angeht, müsste sie hoch versorgt sein. Das ist aber für den Menschen in der Zivilisation, also überhaupt für den Menschen ist das der Fall, aber für den Menschen in der Zivilisation noch mehr, weil wir mehr Mineralstoffe brauchen, um uns den aktuellen Anforderungen, dem physiologischen Stress sozusagen auch zu wappnen, weil wir viel mehr freie Radikale und so weiter abwehren müssen. Deswegen müssen wir darauf achten, dass wir wirklich sehr, sehr gut versorgt sind mit Mineralstoffen, was Ernährung angeht, da wirklich eine Ernährungsform wählen, die uns so gut wie nur möglich mit Vitalstoffen, nenne ich es jetzt mal, versorgt, um da einfach auch dann in so eine Schwangerschaft beispielsweise reinzugehen und dann genug Reserven zu haben. Ne? Dann ist es wahrscheinlich immer gibt es irgendwo einen gewissen Dip, sage ich jetzt mal. Aber wenn man mit vollen Schubladen sozusagen da reingeht, dann ist es kein Problem, wenn die Ernährung auch entsprechend ist. Aber wenn man schon, wie du gesagt hast, schon an der Kippe steht, dann kann das Ganze dann auch wirklich ins Wanken geraten.
Ja, du hattest gerade erwähnt, das Essen für zwei. Das ist natürlich nicht nur etwas in der Schwangerschaft, sondern etwas, was viele Menschen auch außerhalb der Schwangerschaft machen. Und was zu den bekannten Problemen führt. Hier müsste man vielleicht mal diese Theorie des Hidden Hungers einbringen. Das ist der versteckte Hunger. Mhm. Es gab eine sehr schöne große Studie, super gemacht, aus Kanada. Die haben gezeigt, dass sehr übergewichtige, sehr fettreiche Menschen einen starken Selenmangel haben. Jetzt wissen wir aus dem Tiermodell auch, dass ein Selenmangel vereinbar ist mit einem Hungersignal. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Körper selber spürt, wenn ein Mikronährstoffmangel ist, am Beispiel des Selens, dann wird es dazu führen, dass er mehr essen wird, um diesen Mangel zu decken. Wenn er jetzt allerdings auf Nudeln, Pommes, Pizza abfährt, dann wird er diesen Nährstoffmangel nicht sättigen, sondern nur einen Kalorienmangel, der gar nicht vorlag, der auch nicht zu diesem Hungergefühl führte. Und diese Theorie ist eigentlich vereinbar mit dem, was wir zum Teil eben sehen bei der schweren Adipositas, also bei Menschen, die sich nicht qualitativ hochwertig ernähren und trotzdem nicht satt werden. Der Hidden Hunger, kann man mal nachlesen, ist eine sehr spannende und ich glaube auch augenöffnende Theorie, warum es so wichtig ist, qualitativ hochwertig zu essen.
Ja, ein weiteres Argument. Ja, wie kommt man jetzt überhaupt an Selen ran? Wie sieht das in der Natur aus? Du hattest eben schon gesagt, regionale Unterschiede haben wir, wenn wir Glück haben, dass wir irgendwo wohnen und dann auch noch dort lokal essen und nicht unsere Sachen irgendwo von was weiß ich wo bekommen. Wer weiß heutzutage schon in der Allgemeinbevölkerung, sage ich mal, woher der Weizen kommt, den man isst, woher das Gemüse kommt, was man isst. Das ist sicherlich bei relativ wenigen Menschen leider der Fall. Nichtsdestotrotz, sagen wir mal, ich wohne irgendwo, ich bin mir schon relativ bewusst, versuche mich lokal und saisonal zu ernähren. Wie viel Glück muss ich haben oder kann ich da Informationen darüber bekommen? Kann ich mich überhaupt über die Ernährung in Deutschland, also wie sieht es aus, mit der Versorgung über die Nahrung?
Gefühlt ist natürlich die lokale Ernährung das Beste. Natürlich auch unter Umweltgesichtspunkten und auch dessen, dass man ein funktionierendes Sozialsystem haben möchte, ist das das A und O. Es gab aber ein schönes Beispiel in Großbritannien, wo in den letzten 10 Jahren der Selenspiegel der Gesamtbevölkerung deutlich abgesackt ist. Der Grund war, sie hatten aufgehört, Getreide aus den USA zu importieren. Die USA haben das Glück, dass in den Gegenden, wo hauptsächlich die Getreideproduktion ist, sehr hohe Selenkonzentrationen im Boden sind. Das heißt, der US-Amerikaner wird immer gut Selen versorgt sein. Und nach unseren Messungen ist er ungefähr doppelt so gut versorgt wie der Durchschnittsdeutsche. Weil eben dort in den Bereichen, wo Getreide, wo Gemüse wächst und damit auch, wo die Tierzucht ist, die natürlich denn diese Pflanzen essen und dadurch auch ausreichend Selen aufnehmen, dadurch sind die gut versorgt. Als Großbritannien aufhörte, das Getreide einzuführen und lokales Getreide nahm, spielte sich halt aus, dass Großbritannien selber selenarm ist vom Boden und entsprechend sank der Durchschnitt des Selenstatus in den Tieren, aber auch in den Menschen, im Brot und generell. Finnland ist dort auch betroffen, hat einen sehr schlechten Selenstatus gehabt. Aber die haben ganz mutig 1984 begonnen, alle ihre Düngemittel mit Selen anzureichern. Und so wurde Finnland quasi ein Land, wo der Boden wieder Selen angereichert wurde, wo dadurch die Pflanzen und die Tiere Selen angereichert wurden und auch die Finnen. Und die Finnen sind viel gesünder als vor 30 Jahren. Man kann es nur nicht auf Selen zurückführen, weil es keine Kontrollgruppe gibt. Ich war dort mal auf einer Konferenz, habe gesagt, na dann vergleichen wir es doch mal mit Norwegern oder Schweden. Das war kein guter Vorschlag. Ein Finne kann man nicht mit einem Norweger oder Schweden vergleichen, haben mir die Finnen gesagt. Die wissen ja nicht mal, wie man Fisch isst oder in eine Sauna geht. Insofern ist leider dieser Beweis nicht führbar, aber zumindest zeigt es, dass es Möglichkeiten gibt, auch ganze Länder im Selenstatus zu verbessern. Und hier in Deutschland halt, unsere Böden sind selenarm. Das heißt, wer sich hier vegetarisch, vegan, lokal ernährt, braucht eine extra Selenquelle, damit er ausreichend selen versorgt ist. Die gibt es natürlich auch vegetarisch, denn genau wie das Jod, was bei uns im Boden gering nur vorliegt, wird in der Landwirtschaft für die Tierproduktion extra Jod und Selen eingesetzt, für die Pflanzen nicht. Aber das Jod, das Selen geht immer Richtung Meer. Das heißt, Seefische oder auch Sushi, Seetang, Algen, Kelp, das sind natürlich Organismen, die im Meer Mikronährstoffe anreichern und dadurch uns im Kreislauf wieder zurückbringen aufs Land für die landlebenden Säugetiere, das heißt für uns.
Wie
Und
kommt
das
man
ist
mal, genau.
eigentlich eine Möglichkeit. Alternativ gibt es immer noch sehr gern genannt. Die Paranuss, die hauptsächlich in Brasilien angebaut wird. Dort gibt es sehr alte Bäume, die werden mitunter 500 bis 1000 Jahre alt. Die haben große Nussfrüchte, in denen wachsen diese kleinen Nüsse. Die werden mit Hand gewöhnlich geerntet. Und dort wird auch Selen angereichert. Allerdings abhängig davon, selbst in Brasilien, wie der Boden ist. Und es gibt einige Farmen, die haben das Glück, dass sie auf einem selenreichen Boden sind, aus geobiochemischen Gründen. Das heißt, da hat man Aktivität, was das Selen wieder nach oben bringt. Es gibt aber auch andere Paranüsse, die sind von Palmen, die auf selenarmem Boden sind. Und da ist gar kein Selen drin. Wir haben selber hier gerade eine Masterarbeit gehabt. die zeigte, dass die Unterschiede immens sind und man hat keine Ahnung, was man isst, weil es nicht draufsteht. Und das ist etwas, wo ich auch dort in Brasilien bei den Herstellern für plädiert habe, eine Art von Selenampel für ihre Paranusspräparate, dass man sieht, grün, gelb, rot, hier ist viel Selen drin oder gar keins. Denn wenn viel drin ist, dann sollte man nicht jeden Tag 10 Paranüsse davon essen. Dann reicht eine.
Genau, das wird ja oft gesagt, eine Paranuss reicht.
Aber es sind die meisten haben kaum Selen drin, die meisten Paranüsse, die wir hier in den Supermärkten kriegen. Das haben wir erschreckend feststellen müssen, als wir hier diese Masterarbeit durchgeführt haben. Wir haben, glaube ich, 50 verschiedene kommerzielle Paranüsse eingesammelt in verschiedenen Supermärkten und Bioläden. Und es gab eigentlich nur ein oder zwei, wo ausreichend Selen drin war. Selbst wenn es drauf stand, dass viel drin sei, war es nicht drin. Ja. Also problematisch. Man muss es draufschreiben. Man muss
also es die Katze lesen. Im Sack. Dazu kommen noch andere Problematiken. Schimmelpilze, Aflatoxin beispielsweise.
Generell bei Nüssen. Wenn die sind und gut verarbeitet sind, dann haben sie das nicht. Wir haben jetzt sogar welche analysieren lassen hier bei der Bundesanstalt. Und da war also an Radioaktivität oder Aflatoxin nicht zu finden. Das war aber auch eher der Mercedes unter den Paranüssen, die tatsächlich einzeln ausgewählt und verarbeitet werden und nicht maschinell im Bulk, wenn man nicht sieht, wenn da eine faule Nuss dazwischen ist und die dann trotzdem vielleicht auch unsachgemäß gelagert und verschifft werden. Die Gefahr ist da, aber man sieht es oft im Produkt an, ob das qualitativ hochwertig ist oder eher nicht.
Ja, man schmeckt das auch. Die meisten Paranüsse sind trocken auch. Wenn man eine frische bekommen hat, dann kennt man den Unterschied. Möchte man die trockene nicht mehr haben. Dieser Schimmelgeschmack ist relativ häufig und manche Leute denken, das gehört quasi dazu, weil sie sagen, die mag ich nicht. Das hat mit der Paranuss nichts zu tun. Also ist ein schwieriges Feld. Man weiß nicht, was man bekommt und ja, anstatt dass es segensreich sein kann, kann man auch ja einfach Radium, Barium bekommen, Schimmelpilze und kein Selen. Das wäre natürlich der schlimmste Fall. Ja, das mit dem Mercedes, ist das irgendwie, gibt es da eine bestimmte Marke, die du mir später nennen kannst? Oder?
Ja, wir versuchen die gerade auf den Markt zu bringen. Das sind tatsächlich welche, die werden auch in so einem Kollektiv, in so einem halbwegs gemeinnützigen, da einzeln gepflückt, verarbeitet und werden als Einzelnüsse verkauft. Und das sind die, die wir jetzt auch durch die Bundesanstalt haben analysieren lassen, die tatsächlich einen hohen Selengehalt haben, als einzige von denen, die wir uns bis jetzt angeguckt hatten, und die eben qualitativ ein Traum sind. Also wenn man eine leckere Paranuss haben will, ist dies, aber ich will jetzt hier nicht wirklich Werbung machen, aber das ist eben das Problem, dass es nicht draufsteht und deshalb wollen wir halt auch eine Nuss haben, wo es draufsteht. Ich habe aber noch Alternativen zurzeit. Ich berate so ein bisschen mit einer Aktivität der Fachhochschule in Osnabrück. Und die produzieren derzeit Selen angereicherte Äpfel, den sogenannten Seelstar. Also eine Elster-Apfelart mit Selen drin, als gesunden Apfel. Die hatten, glaube ich, letztes Jahr ungefähr eine Tonne in der ersten Testphase in Supermärkten platziert und die Kunden waren sehr glücklich, weil es auch ein sehr schöner, dunkelroter, sehr schmackhafter Apfel ist. Und die sind jetzt eben dabei, ihre Produktion tatsächlich hochzufahren und hoffentlich deutschlandweit in Supermärkten auftreten zu können. Denn der Apfel hat mehrere Vorteile. Der ist ja sowieso mit Gesundheit assoziiert und das ist auch mit gutem Grund. Aber man hat auch keine Gefahr, überzudosieren. Denn wenn so ein Apfel, wie es jetzt hier geplant ist, um die 20 Mikrogramm Selen enthält, wenn man sich vergiften möchte, wird man 2 Milligramm brauchen. Das heißt, man müsste 100 Äpfel essen. Das macht keiner. Wenn man aber den Mangel vermeiden will, wird man 40 Mikrogramm extra aufnehmen müssen. Das heißt, mit 2 Äpfeln wäre man dabei. Und das ist natürlich toll, ein Nahrungsmittel zu haben, wo man mit einer vertretbaren Menge auf der sicheren Seite ist, ohne Gefahr zu laufen, sich zu vergiften. Also ein ganz tolles Projekt wird man auch finden unter Seelstar oder selenreicher Apfel. Wer es im Internet sucht, wird fündig werden.
Ja, wie viel braucht man denn so ungefähr an Selen? Du hast jetzt gesagt, um einen Mangel zu vermeiden, das ist ja nicht unbedingt der optimale Zustand.
Nee, aber das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Denn wenn es um Gesundheitsrisiken geht, wie großen Sprünge sehen wir zwischen denen, die einen Mangel haben und zwischen denen, wo es eben nicht mehr der Mangel ist. Nach unseren letzten Daten, da ging es halt um kardiovaskuläre Ereignisse, also Herzinfarkt, Schlaganfall, haben wir in Europa ungefähr 20%, also das untere Fünftel, was einen massiven Mangel hat. Also jeder Fünfte massiv. Und da sollte man was tun. Ob man dann, wenn man ein bisschen drüber liegt, möchte man natürlich gerne lieber auf der sicheren Seite sein. Die Effekte sind auch meist eine tendenziell linear. Also je besser man versorgt ist in Europa, desto geringer die Gesundheitsrisiken. Und da wäre es schon wünschenswert, du hattest vorhin im Vollblut die Werte genannt, zwischen 100 und 140. Das wäre im Serum, im Plasma, wenn man so in den Bereich von 100 Mikrogramm Selen pro Liter kommt, dann wäre das sehr gut. Und das erreicht man schon, wenn man sich bewusst ernährt. Da es aber schwierig ist und man natürlich auch moralisch seine Probleme hat, zweimal die Woche Seefisch zu essen, das verstehe ich durchaus. Und auch nicht jeder Sushi und Algenblätter und ähnliches mag, kann man auch gerne ein Supplement nehmen. Wenn man da in die Größenordnung kommt von 100, 200 Mikrogramm jeden Tag, alle 2 Tage, dann ist man in einem sehr guten Bereich. Wenn man 200 Mikrogramm die Woche nimmt, kann man auch schon sicher sein, dass man keinen Mangel mehr haben wird. Das heißt, das würde schon reichen. Man hört darüber wenig, weil die Produkte sehr günstig sind. 20 Euro sich 365 Tabletten kaufen, die reichen 2 Jahre. Deshalb wird nicht viel daran verdient, deshalb wird auch nur wenig drüber gesprochen. Aber dieses bisschen würde schon große Unterschiede machen. Vielleicht nicht für einen selber, wenn man aber 10 Leben hätte, dann würde man das auf jeden Fall auch sehen können und messen können. Also.
Ja, was sind denn, es gibt ja verschiedene Formen auch von Selen. Es gibt Selenhefe, es gibt, ja, was sind die verschiedenen Formen, und welche Vorteile haben die oder spielt das überhaupt eine Rolle?
Es gibt in anorganische Formen, also das Selenit, das Selenat, das sind Selen-Sauerstoff-Verbindungen, die auch wie Sulfat, Sulfit in dem Schwefelfeld, das ist sehr ähnliche Chemie. Das ist das, was man so aus der Natur eigentlich extrahiert, womit man im Labor umgeht, womit man Versuche macht. Das nimmt der Körper gut auf, das kann er gut verarbeiten. Es gibt auch, das ist auch das, was zum Beispiel im Dünger ist, was die Finnländer aufs Land bringen. Oder was in dem Supplement ist, was auf die Äpfel gesprüht wird. Und da ist das Schöne, dass Pflanzen das aufnehmen und das umbauen können in organisches Selen. Und dort ersetzt es das Schwefelatom in den schwefelhaltigen Aminosäuren. Davon haben wir 2, das Cystein und das Methionin. Und dann haben wir Selenocystein, Selenomethionin. Und generell machen Pflanzen dann noch Derivate von diesen Aminosäuren. Und die werden eigentlich alle gut aufgenommen und alle von uns gut metabolisiert, wenn wir im Mangel sind. Wenn wir schon ausreichend versorgt sind, dann kann gerade das pflanzliche Selen, das Selenomethionin, noch zusätzlich in unserem Körper eingebaut werden, erstmal so als Speicher, als Reservoir. Das passiert mit den anorganischen oder mit Selenocystein nicht. Aber das ist eigentlich nicht wirklich unser Problem, denn wir bewegen uns eher zwischen Mangel und ausreichend. In Amerika ist das relevanter, dort zu unterscheiden.
Okay, also Selen, Methionin wäre eine gute Form, deiner Meinung nach.
Selen, Methionin, Selenit, Selenat ist alles gut. Selenhefe ist auch gut.
Okay.
Hauptsache, man hat keinen Mangel. Und der Körper nimmt sich das, was er braucht. Und das ist eben das Tolle, dass unser Körper so robust gebaut ist, dass er eigentlich das nimmt, was er braucht. Und was er nicht braucht, gewöhnlich wird das wieder los. Und Jod kennen wir das sehr gut, 24 Stunden Urin. Wenn man dort Jod misst, dann weiß man, wie viel im Durchschnitt aufgenommen wird. Denn das, was der Körper nicht mehr braucht, das fieselt da wieder aus, das lässt sich gut messen. Und da lässt sich dann auch sehr schön detektieren, ob ein Mangel vorliegt. Sollte man vielleicht 2-, 3-mal so einen 24-Stunden-Urin messen, um sicher zu sein. Man kann aber auch sehen, ob man mehr als ausreichend versorgt ist. Ob das denn wirklich gesund ist, da gibt es sehr emotionale Streitereien zwischen Verfechtern einer hohen Jodzufuhr und denen, die sagen, genug ist genug, mehr wird nichts bringen, weil der Körper wird es eh nicht aufnehmen. Das ist eine Debatte, die wird intensiv und emotional geführt. Und da würde ich doch lieber auf die Literatur verweisen, als dass ich mich hier auf eine Seite schlage. Ich kann zumindest sagen, dass der Körper, wie beim Selen, eigentlich ein sehr robuster Körper ist. Selbst wenn man ihm zu viel zuführt, wo der ein oder andere die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde, gesundheitliche Schäden sieht man gewöhnlich nicht. Dafür muss es schon sehr lange und sehr hoch dosiert sein.
Okay, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Ich habe ein Nahrungsergänzungsmittel formuliert namens 360 Vital, da sind 100 Milligramm Selenmethionin drin.
100 Milligramm oder Mikrogramm?
Mikrogramm.
Mikrogramm, okay. Jetzt habe ich gerade Angst bekommen. 100 Milligramm ja, solltest du nicht auf den Markt bringen.
Nein, Mikrogramm. Ich habe nochmal nachgeschaut. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Wert. Ich selber habe meinen Plus durch Paranüsse hinbekommen, weil die waren ja gut, dann habe ich da viele von gegessen und habe dann später festgestellt, dass ich allergisch bin dagegen. Deswegen musste ich leider auf Paranüsse verzichten. Hatte einige zu der Zeit tatsächlich ausprobiert und habe dann irgendwann mal eine Marke gefunden, die man einfach auch so kaufen kann, die tatsächlich ziemlich gut war. Also ich war mal anderthalb Jahre in Brasilien. Ich weiß, wie eine frische Paranuss schmeckt. Und obwohl die in Brasilien nicht unbedingt immer die guten bekommen. Es ist oft so, dass die guten Sachen dann nach Europa gehen und ganz die genau. Schlechten Sachen bleiben im Land. Das ist ja teilweise dramatisch. Aber nichtsdestotrotz, ich habe schon mal richtig frische gegessen. Ich war auch schon mal auf dem Amazonas sozusagen. Das ist schon lange her. Und da habe ich meine erste richtige Paranuss gegessen. Das war für mich ein Eye-Opener, wie man so schön sagt, Augenöffner. Und auch da nach einigen Versuchen, einfach verschiedene Paranüsse zu kaufen, habe ich dann mal gute gefunden. Vielleicht sage ich dir mal, suche ich das mal raus. Ist schon ein bisschen länger her. Ich kann sie dir auch mal testen.
Sehr gerne. Ja, wir hatten eine Konferenz in Sao Paulo von dieser internationalen Selene Society und dort hatten wir dann auch die Möglichkeit, so eine Paranussplantage zu besuchen. Und dort gab es auch zum Beispiel Kekse oder Kuchen aus Paranuss oder mit Paranuss enthaltend. Und das fand ich auch eine charmante Idee. Das Leckerste allerdings war für mich Paranüsse einzeln, wenn die gute Qualität hatten, mit einer dunklen Schokolade umgeben. Mhm. Also das ist ein Traum.
Ja.
Wenn man es verträgt, ja.
Also man kann so hervorragend schmackhaft dann sich das mit dem Selen machen. Also solange man gute Paranüsse kommt und sie verträgt, sage ich jetzt mal so, ist das eine tolle, tolle Geschichte. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Vielleicht noch ein, zwei Sachen zu Jod. Jod spielt ja auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Das Stichwort Halogene, Brom, Fluor und Chlor. Vielleicht möchtest du da noch kurz was zu sagen.
Die sind halt alle in der siebten Hauptgruppe und haben dadurch eine gewisse Ähnlichkeit. Und eine Ähnlichkeit kann auch immer bedeuten, dass im physiologischen System sie verwechselt werden. Und der Körper ist für uns, aus welchen Gründen auch immer, so designt, dass wir dieses Jod brauchen für die Schilddrüse, für die Schilddrüsenhormone. Und es gibt fast kein Organ, was nicht in der Funktion durch Schilddrüsenhormone moduliert wird. Wie ich vorhin schon sagte, das ganz Entscheidende, glaube ich, was am deutlichsten ist, ist tatsächlich die Psyche. Wenn man jemanden kennt, dem die Schilddrüse herausgenommen werden musste, einmal nachfragen, wie sich dieser Mensch fühlt, wenn er zu viel oder zu wenig von seinem Supplement, von seinem Schilddrüsenhormon schluckt. Das kann ganz dramatische Unterschiede in der Persönlichkeit, in der Zufriedenheit, in der Agilität, in dem unternehmerischen Draufgängertum haben, aber auch allein in der Zufriedenheit. Und deshalb eben wichtig, dass ausreichend Jod vorhanden ist, damit eben, wenn man auch anderen Halogenen ausgesetzt ist, die eigentlich physiologisch bei uns nicht vorgesehen sind, dass die nicht dort eine Verdrängung machen. Das wären jetzt die Joden selber. Das zweite Problem, was wir aber natürlich haben, ist, dass manche dieser Substanzen auch in der Industrie genutzt werden. Gerade so bromhaltige Aromaten sind als zum Beispiel Brandentschleuniger im Umlauf. Das heißt, Holztische, Möbel werden getränkt mit diesen sogenannten Flame Retardants, Also Substanzen, die eben ein Feuer unterbinden sollen oder verlangsamen sollen, damit es nicht ausbricht. Aber dadurch, dass das eben Aromaten sind mit Bromatomen, die genau an den Positionen wie Jod beim Schilddrüsenhormon assoziiert sind, gibt es dort auch eine Verwechslung. Die sind fettlöslich, das sind die Schilddrüsenhormone auch, deshalb brauchen die Transportproteine. Aber deshalb akkumulieren die auch im Fett, das heißt in der Nahrungskette, wo wir gewöhnlich am Ende stehen, bis die Maden kommen, aber vorher sind wir quasi die Krönung der Nahrungskette. Dort akkumulieren sich solche Substanzen, die dann zum Beispiel Polyphenole, die Brom enthalten, die zum Teil endokrine, also hormonähnliche Wirkungen denn auch haben, wo wir nicht die direkte Kompetition der Ionen haben, sondern der Strukturen. Und dadurch, dass die künstlich hergestellt wurden, gibt es keine großartigen Mikroorganismen, die das abbauen können. Das heißt, es akkumuliert in unserer Umwelt immer weiter. Wir nehmen es weiterhin auf. Es ist fettlöslich, es sammelt sich auch in der Muttermilch und es bringt die Hormonsysteme durcheinander. Man nennt das Endocrine Disruptor der Hormonsysteme oder Endocrine Active Substances. Und das sind welche, die einzeln gesehen vielleicht noch gut verträglich sind, aber in der Kombination, in der die zurzeit in der Umwelt akkumulieren und damit auch in unsere Nahrungskette gelangen, in uns, da ist das besorgniserregend.
Ja, okay, du warst gerade eine Sekunde weg. Du hattest gesagt, das sind endokrine Disruptoren. Das ist ja auch der Fall bei den ganzen Weichmachern, ein anderes Thema. Das heißt, da haben wir eine andere Gruppe von Stoffen, die wirklich auch an Hormonrezeptoren sozusagen andocken können, die da irgendwie nicht so ganz selektiv sind, sage ich jetzt mal. Die Rezeptoren leider, die könnten ein bisschen spezifischer sein. Ja. Das wäre toll, aber da hat die Natur nicht mit dem Erfindungsreichtum des Menschen gerechnet, dass man auf die Idee kommt, solche quasi Derivate oder Variationen sozusagen in die Welt zu bringen.
Also sie bringen halt wieder die Balance durcheinander. Und da würde ich auch wieder sagen, die lokal produzierten Nahrungsmittel, die man nun nicht noch in Plastik einschlägt oder unter eine artifizielle Schutzatmosphäre stecken muss, um sie nachreifen zu lassen und lang zu transportieren, das ist sicher schon ein guter Weg, um davon zum Teil verschont zu sein. Auch Fertiggerichte oder Sachen aus Dosen, die sind ja alle mit so einem Plastikzeug ausgekleidet. Wenn es möglich ist, sollte man die vermeiden.
Ja, und die Halogene können also Jod verdrängen oder da, wo kein Jod da ist, sozusagen den Platz einnehmen. Deswegen kann man Jod auch nutzen, um in begrenztem Maße diese Halogene auszuscheiden beispielsweise und da diese Balance wieder ein bisschen herzustellen. Du hattest eben Kelp und überhaupt Algen genannt als Quelle von Selen. Also Kelp und Algen bekannt als Quelle auch für Jod. Findet man tatsächlich beides da drin?
Ja, das ist eben die Natur der Sache, dass beide in unserem Boden eigentlich nur noch selten vorhanden sind. Das ist ja ehemals aus organischem Material, dass es dort abgelagert war. Und es wird spekuliert, dass das auch mit den Eiszeiten zusammenhängen kann, dass die quasi die oberen Bodenschichten ins Meer gespült haben. Bei uns halt leider so, dass uns wenig zurückgeblieben ist. In Amerika sieht es anders aus. Aber es gibt inzwischen auch sehr gute Simulationen, die zeigen, wie das Jod, wie das Selen zurückkommt auf die Erde, auf den Boden. Und da habe ich eine Kollegin an der ETH in Zürich, die kann auch Wolken melken. Das heißt, die kann auf hohe Berge, wenn Wolken vorbeiziehen, kann sie die Mikroelemente, die in dem Regen sich dort sammeln, extrahieren und bestimmen. Und die kann zum Beispiel zeigen, wenn die Wolken über den Atlantik ziehen, die Sonne scheint, unten im Meer bioaktive grüne Masse ist, dass dann mehr von Jod und Selen volatilisiert wird, also in die Gasphase übertritt und in Wolken gesammelt wird und in England runterregnet. Und wenn man nach ihren Vorhersagen folgend den Regen in England analysiert oder den Boden dort, dann kann man das sehr schön assoziieren mit der Aktivität der Biomasse im Meer, über die Wolke vorher gezogen war. Und diese Wolken, dieser Niederschlag ist auch der Grund, weshalb wir diese extremen Sammelgebiete in China haben, wo der Winter- und der Sommermonsun in beiden Seiten genau diesen Bereich immer nur so beregnet, dass er selenarm beregnet wird.
Spannend.
Also, spannende Kreis.
Ja, Wahnsinn. Viele Völker, asiatische Völker, Korea beispielsweise, Südkorea war ich mal, ja, da ist das ganz normal, dass da isst man halt Algen, oder? Die sind halt in der Suppe drin, das gehört einfach zum täglich Brot sozusagen dazu. In Japan, da ist ja, stelle ich mir die Frage, wie kommt man auch eigentlich auf die Idee, in Deutschland zu wohnen? Kein Selen, kein Jod, Probleme mit Vitamin D. Das ist das Mangelgebiet, was viele, viele Dinge angeht. Wie haben wir es denn bis hierhin überhaupt geschafft?
Naja, die meisten Deutschen sind noch keine Vegetarier. Und die Tierärzte sind schon länger natürlich sehr aufmerksam um ihre Tiergesundheit befasst. Die möchten Tiere, die schnell wachsen, die gesund bleiben, keine Infektionen entwickeln, die fertil sind, die hohe Qualität im Fleisch, in den Eiern, in der Milch haben. Und entsprechend wird im Tierfutter gewöhnlich Selen und Jod zugesetzt. Und das sind auch für uns die Hauptquellen für Jod, für Selen. Das ist halt Milch, Ei, Fleisch, Fisch. Als Vegetarier muss man sich eben mehr Gedanken machen. Man ist deshalb aber auch verschont vor, sagen wir mal, den Medikamenten, die mitunter den Tieren landen. Und man ist natürlich moralisch auf der grüneren Seite. Aber gerade so die Beispiele Südostasien, wo eben die Selenaufnahme sehr viel höher mitunter liegt oder auch die Jodaufnahme, die zeigt auch wieder, wie robust der Körper ist, welche Spannen er gut verträgt. Allerdings gab es jetzt eine ganz faszinierende Studie aus China wiederum, mein Lieblingsforschungsgegend, wo man zeigen konnte, dass tatsächlich der Genotyp, also die Gene, die sich in einer Bevölkerung durchsetzen, sich so durchsetzen, dass in den Bereichen, wo der Selenmangel ist, die besonders gut Selen verarbeitenden Genotypen durchkommen. Und dort, wo der Selenüberschuss ist, werden die mehr oder weniger stillgestellt, ausselektiert, sodass also auch genetisch sich der Körper an seine Umgebung anpasst, um mit gewissem Mangel oder Überschuss umzugehen. Und das natürlich ist problematisch in unserer heutigen sehr mobilen Welt, wo Menschen wie du und ich nach Südostasien gehen und meinen, wir können das gleiche essen wie die dortige Bevölkerung, die sich daran ein Leben lang gewöhnt hat, nicht nur ein Leben lang, sondern evolutionär gewöhnt hat. Das
Ja,
gleiche
okay.
mit dem Vitamin D. Du hast Vitamin D als Beispiel, wenn man mit dunkler Haut natürlich nach Nordeuropa zieht, dann muss man sich mehr Mühe geben, dass man Sonne abbekommt, sonst hat man so einen starken Vitamin D-Mangel. Denn die dunkle Haut war dafür da, dass sie ausreichend Vitamin D macht, wo die starke Sonneneinstrahlung ist. Aber der blasse rothaarige Ire, der kann auch noch die kleinsten Sonnenstrahlen umbauen und für die Vitamin D-Biosynthese nutzen. Das kann der aus Pakistan, aus Indien eingewanderte Koch eben nicht. Der muss raus mittags in die Sonne.
Ja. Okay, also wir haben eine genetische Anpassung, da kann man eigentlich nur von Gnade sprechen. Ja. Das ist wirklich toll, also dass das geht oder dass das gibt. Und wir doch immer wieder eine Chance bekommen, egal in welchen Lebensumständen wir auch uns befinden, die Natur oder die Schöpfung oder was auch immer, unterstützt uns dann nochmal. Ne? Und immer wenn wir auch Scheiße bauen, sage ich jetzt mal, dann gibt es dann doch auch wieder Wege, die das Ganze doch wieder ausgleichen, kompensieren, sodass wir nicht ganz so schlecht dastehen, oder?
Ich weiß nicht, ob es tröstet, aber ich denke, wenn der Mensch so weitermacht wie im Moment, dann werden auch mal wieder die Insekten eine stärkere Chance kriegen. Wir sehen ja kaum noch Schmetterlinge. Oder die Insektenvielfalt ist ja völlig zurückgefahren. Wenn wir aber so weitermachen und nicht mehr da sind, dann wird man sehen, wie toll die Evolution weitergeht, nur eben von einem anderen Startpunkt wieder. Und ob man uns dann wirklich die Krone nennen kann, oder eben die Ex-Krone, das bleibt jedem Insekt dann freigestellt.
Ja, okay. Aber du hattest auch gesagt, okay, weil man sich genetisch an eine Region angepasst hat und man verändert sich dann, muss man schauen, wie man sich da adaptiert. Der Japaner isst, also die DGE sagt ja, man soll 200 Mikrogramm Jod am Tag zu sich nehmen. Ja, das schaffen die meisten Deutschen nicht. Und das ist so gerade eben genug, um Kropf zu verhindern. Also keineswegs ein optimaler Wert. Die Japaner essen 13,5 Milligramm. Ja, also Mikrogramm versus Milligramm, was ich, das ist, ich weiß nicht, wie viel mal mehr, 50 mal mehr mindestens. Und da wäre dann die Frage beispielsweise, ist man als Deutscher, ist das, ob das eine Empfehlung für einen Deutschen wäre? Ja? Dem Japaner scheint es gut zu tun. Ist für uns wären 13,5 Milligramm auf Dauer vielleicht zu viel auch dann. Ne?
Es gibt dazu keine Studien, wenn das beruhigt. Es gibt sehr viel persönliche Berichte, oft auch sehr positive, manchmal auch kritische Berichte, dass es einem nicht so gut tut, stetig zu viel Jod zuzuführen. Es gibt Berichte von Eskalationsversuchen, wo man jeden Tag ein bisschen mehr zuführt. Wenn man Grund hat anzunehmen, dass einem das gut tut, dann tut einem das oft auch gut. Allerdings das zu verallgemeinern, weil eben auch Menschen mit vorerkrankter Schilddrüse mitunter keinen Vorteil davon haben, das ist problematisch. Und hier würde ich auch sagen, da muss jeder selber sehen, wie gut ihm das tut. Empfehlen würde ich nicht, dass wir, sagen wir mal, japanische Aufnahmewerte erreichen oder übersteigen. Trotzdem wird es Leute geben, die das machen und das steht denen frei. Es wäre jetzt aber nicht das, was so medizinisch geraten würde. Ja, aber es gibt keine Daten. Also man kann auch nicht sagen, das ist völlig verkehrt.
Ja, also auch da beim Jod, da kann man ein bisschen supplementieren mit einem guten Supplement, mit ein bisschen Eigenkelb, hattest du auch angesprochen. Wenn man das schon ein bisschen zusätzlich nimmt, dann steht man auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser da, denn auch da, wie gesagt, sind die Deutschen im Mangel. Die 200 Mikrogramm, die erreicht man durch die Ernährung in der Regel nicht, es sei denn, man würde sehr viel Fisch essen, wo es auch Gründe dagegen gibt, Quecksilber beispielsweise. Und ja, da kann man ein bisschen mit Algen arbeiten. Auch da musste man schauen, wie sind die belastet oder nicht belastet. Ja, so sieht es halt heutzutage aus in der Welt. Aber es sind wichtige Stoffe, da kann man sich ein bisschen nochmal mit auseinandersetzen. Thema Hashimoto, auch Thema Jod bei mir im Podcast nochmal im Detail quasi nachzuhören. Wen das interessiert, www.bio360.de. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Lutz.
Sind wir schon durch?
Wir sind schon durch, ja. Wir haben schon quasi überzogen. Nee, das ist okay, völlig okay. Wo kann man dich irgendwo erreichen, wenn jemand vielleicht mal eine Frage hat an dich? Oder gibt's?
Ja,
mein Name erreicht ist, werden.
Ja, wenn's positiv ist. Sagen wir mal, für Lob ist man immer offen. Alles andere kann man auch untereinander diskutieren. Mein Name ist glücklicherweise in der wissenschaftlichen Literatur einmalig. Also Lutz Schomburg, den findet man sofort. Publikationen, da steht auch immer die Kontaktadressen drin.
Alles klar, gut. Vielen lieben Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke, mir auch.
Und wünsche dir, bist du in Berlin oder?
In Berlin.
Ja, okay, dann schönen Gruß nach Berlin. Mach's gut.
Vielen Dank, du auch.
Ciao.
Tschüss.